Seit fast 30 Jahren schreibt sie einen Bestseller nach dem anderen und stellt sich immer neuen Herausforderungen. Kürzlich präsentierte sie sich auf dem Laufsteg vor Heidi Klum. Wozu war das gut? Das wollen wir jetzt von unserem nächsten Gast erfahren. Herzlich willkommen, Ildiko von Kürt.
Vielen Dank. Dann wende ich mich dir jetzt zu.
Mir fiel gerade ein bei dem Gespräch, das wir beide, dem wir beide gerade beiwohnen konnten, dass ich Smalltalk mit das Anstrengendste finde, was es gibt. Ich habe in deinem neuen Buch gelesen, dass du das auch nicht gerade besonders schätzt und magst.
Mittlerweile, das hat sich völlig verändert.
Früher warst du da gut.
Ja, ich war früher auf jeder Party ein Schmetterling, der von einer Person zur nächsten und hier ein Sätzchen und dort ein, wie geht's dir und was machst du. Das habe ich geliebt und ich habe daraus auch eigentlich Energie geschöpft. Und das hat sich völlig verändert. Also ich habe, ich schöpfe Energie eher aus dem Rückzug und aus Gesprächen, die gehaltvoller sind. Da war ich früher ganz anders.
Dann hoffe ich, dass wir das heute Abend hinkriegen.
Mit Sicherheit.
Also ich bin jedenfalls bestens gewillt. Wir haben ein Foto von diesem schon angesprochenen Auftritt vor Heidi Klum.
Ja.
Und natürlich haben noch nicht alle, das Buch ist ja gerade erst rausgekommen, und viele haben auch die Berichterstattung davor nicht so richtig verfolgt. Wie kommst du in diese Umgebung?
Ich finde, das ist ein ganz tolles Foto, weil es irgendwie, finde ich, zeigt, wie ich mich da fühle.
Nämlich?
Nämlich super. Ja, ich fand das so, ich war irgendwie so stolz auf mich, dass ich da als ältere Frau mit, im Model-Business heißt es ja Best-Ager und Plus-Size, also nicht den Model-Maßen entsprechend. Mich da beworben habe und ich weiß, ich ging da rein, diese ganzen vielen jungen Menschen, die alle selbstverständlich bemüht waren, zu gefallen, schön auszusehen, sie waren total aufgeregt und ich war so im Reinen mit mir und dachte, ach Mann, ja, werdet ihr erstmal so alt wie ich, dann fühlt ihr euch, auch dieses Kleid, ich sehe aus wie so ein Knallbonbon. Das lag allerdings daran,
dass ich keine Zeit
mehr hatte, mich umzuziehen.
Aber ich glaube, wir müssen noch einen Schritt zurückgehen, nämlich die meisten werden jetzt fragen, wie komme ich denn überhaupt auf die Bühne? Ja? Also ja. Man kann ja nicht einfach da reinmarschieren.
Nein, das ist richtig. Ich folge Heidi Klum auf Instagram, weil die auch immer Suppen kocht. Ich esse auch sehr gern Suppen. Und sie hat so eine geräumige Küche, und ich sie sehr beneide. Und dann sagte Heidi Klum, ach, sie sei so enttäuscht.
Das war finde ich eine super Begründung, Heidi Klum zu folgen.
Immer Suppen am Kochen.
Die Suppen,
finde ich so. Und dann sagte sie, sie sei so ein bisschen enttäuscht, dass sich so wenige Best-Ager und Best-Agerinnen bewerben für ihre neue Staffel und rief auf, sich zu bewerben. Und da dachte ich, Heidi, Mensch, ich glaube, du meinst mich. Heidi, ich lass dich nicht hängen, dachte ich. Weil ich eh gerade so in diesem. Ich war eh gerade am Abenteuer erleben, was sonst normalerweise nicht mein Modus ist, aber ich hatte das Buch im Hinterkopf und ich wollte so Herausforderungen mich stellen.
Du suchtest Abenteuer, um sie in deinem Buch beschreiben.
Ja, und mein Thema alt genug war mir natürlich sowieso ständig präsent. Und ich dachte, das ist doch optimal. Das mache ich jetzt einfach mal. Und in einem sozusagen von mir selbst unbeobachteten Moment habe ich dann ganz schnell da mich beworben, so ein Video eingesprochen und hingeschickt. Auch noch gleichzeitig auf meinem Social-Media-Kanal veröffentlicht, was, glaube ich, streng verboten war. Dann habe ich erst mal Anruf gekriegt am nächsten Tag, ob ich nicht gerne zum Finale kommen möchte.
Gleich zum Finale?
Ja, habe ich gedacht, Donnerwetter.
Von der Produktionsgesellschaft?
Ja, stellte sich raus, ich kannte den, der war auch mal beim Stern gewesen. Die hatten mich zum Finale der aktuellen Sendung eingeladen als Zuschauerin. Ah, okay. Also so schnell war es dann doch nicht gegangen. Und dann war ich aber tatsächlich eben beim Casting. Und dieses Erlebnis sieht man auf dem Foto.
Und die erste Folge der Staffel ist auch schon gelaufen. Man hat also gesehen, wie du da auf dem Laufsteg warst und vor Heidi Klum und einem berühmten Designer, Jean-Paul.
Der Jean-Paul.
Der Jean-Paul, natürlich. da Halt machst. Mhm. Und was habt ihr euch gegenseitig gesagt?
Erstmal mussten ein paar den Raum verlassen, die irgendwie nicht weiterkamen. Und dann durften die, die geblieben sind, sollten sagen, warum sie sich für geeignet halten, Topmodel zu werden.
Ja, da hast du mir eine mega Antwort gegeben,
ja.
Wenn ich dir dieses Kompliment machen darf.
Dankeschön. Danke. Habe ich nämlich gesagt, ich finde, dass ich hier etwas mitbringe, was sonst ein wenig zu kurz kommt, nämlich Fett, Falten und Lebenserfahrung. das habe ich auch noch mal auf Englisch gesagt. Damit der Jean-Paul es auch versteht. Der hing da so ein bisschen gelangweilt in den Seilen.
Ist er da wach geworden?
Nee, da ist er wach geworden. Und das hat ihm, glaube ich, auch gut gefallen. Und der Heidi Klum ist ja jetzt nicht so, als seien wir engste Freundinnen. Ich wurde auch gefragt, ob ich Heidi gut kennengelernt hätte. Nee, sie hat mich auch nicht gut kennengelernt. Das war ja irgendwie nur 2 Minuten. Und dann sagte sie, ja, das möchte sie ja auch gerne, eben Frauen Sichtbarkeit verschaffen, die jenseits der 40, 50, 60 sind. Und insofern war ich glücklich mit dem, was ich da gezeigt habe. Mhm. Nämlich ein natürlich, das sage ich, Leute, es gibt auch noch natürlich alternde Gesichter, denkt euch, und die müssen nicht in der Unsichtbarkeit verschwinden.
Wer jetzt die Sendung weiterschaut, die Staffel weiterschaut, in der Hoffnung, dich zu sehen, mhm, wird aber enttäuscht sein. Du bist nämlich nach dem ersten Lauf schon ausgestiegen. Kommen wir vielleicht später nochmal zurück. Aber du hast mehrmals schon einen Begriff verwendet, Best Ager.
Ja.
Magst du diesen Begriff?
Nein, ich mag den gar nicht. Der wird gerne verwendet. Im Model-Business ist es halt eine Umschreibung für alt. Also da ist man aber ab 30 alt. Also ich sage es jetzt nochmal extra dazu. Ich finde nicht, dass ich alt bin, aber alt genug. Und ich mag den Begriff nicht, Best Ager, weil er voraussetzt, dass das das beste Alter ist. Ich denke ja immer, es kann auch noch besser werden. Also insofern mag ich den Begriff.
Aber du verwendest, also wenn du im Zusammenhang mit dem Buch und dem Thema deines Buches einen Ausdruck, der mich beeindruckt hat, ne, und den, finde ich, solltest du ein bisschen erklären. Du sagst, es geht dir auch darum, dass man sich ab einem gewissen Alter entschämt. Mhm. Was meinst du mit entschämen?
Also ich finde, das ist eine der vielen schönen Begleiterscheinungen, wenn man bewusst und achtsam älter wird, dass man einiges an Scham abstreifen kann und hinter sich lassen kann. Und
Scham, die einem andere einreden? Oder?
Sowohl als auch. Man selbst ist ja im Zweifelsfall am allerbesten darin, sich vor sich selbst zu schämen. Gerade Frauen sind da Meisterinnen drin. Wobei aber auch insbesondere Frauen natürlich so eine gesellschaftliche Scham auch gerne dann eingeredet wird. Also das empfinde ich als wahnsinnig angenehme Begleiterscheinung. Das kommt aber ja nicht automatisch mit dem Älterwerden. Das wird man ja nicht automatisch weise und reif und klüger, muss man, finde ich, auch schon ein bisschen was für tun.
Was ich an deinem Buch schätze, aber auch ansonsten, wenn du von dir erzählst, ist, dass du nicht nur beschreibst, wie du dich also so selbst ermächtigt hast und die tollsten Sachen angestellt hast, sondern auch von deinen Niederlagen, von deinen Ängsten, von deinen Zweifeln. Eine Geschichte, die klingt so abenteuerlich, dass man im ersten Moment versucht ist zu glauben, die hast du erfunden. Aber ich glaube, das stimmt jedes Wort. Du hattest eine merkwürdige Begegnung vor einiger Zeit mit einem Tunnel in Thüringen.
Ach, ich dachte, jetzt kommt George Clooney, aber es ist der Tunnel.
George Clooney hast du gesehen. Er hat dich gesehen, natürlich. Ja. In einem Theater in New York.
Ja.
Warst du beeindruckt?
Ich war nicht so beeindruckt. Also ich war beeindruckt erstmal von dem Preis, $500. Ne? Ich meine, gut, auch war auch Reihe 5, aber ich fand ihn ganz gut und ich fand es okay.
Stell dir vor, ich war 20 Minuten alleine mit George Clooney, ja, in einem Raum und habe ihn nicht erkannt.
Ach, tatsächlich? Ja.
Ich meine, das und muss man erstmal schaffen. Nein, natürlich nicht. Das war natürlich viel schlimmer. Aber also 20, ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, irgendwie habe ich diesen Menschen schon mal gesehen. Aber dann. Ja, ja. Allein, Johann, allein.
Giovanni, welcher Fahrstuhl war das genau?
20 Minuten. 20 Minuten Fahrstuhl, wir waren ziemlich länger. Wir haben beide gewartet, darauf geschminkt zu werden.
Okay.
Aber also wirkte eine freundliche Ausstrahlung, ja.
Da ist er.
Ja, genau, jetzt würde ich ihn allerdings erkennen nach der Geschichte, ja, das vergesse ich.
Aber du wolltest auf den Tunnel, ja, zu sprechen kommen und natürlich auf meine Ängste, die mich plagen schon seit vielen Jahrzehnten. Unter anderem die Angst, durch Tunnels zu fahren. Ich segel auch nicht, by the way. Und ich habe große Tunnelangst, Klaustrophobie. Und normalerweise, immer wenn ich irgendwo hinfahre, gucke ich vorher die Strecke an. Ja, oder guck, sind da Tunnel, die länger sind als 500.000 Meter, dann bin ich auch bereit, sehr große Umwege zu machen.
500.000 Meter?
500 bis 1.000
Meter. 500 bis 1.000, okay.
Also glaub mir, ich bin schon etliche Kilometer zu viel gefahren, um Tunnels zu umgehen. Und ich hatte einen Auftritt mit meiner Freundin, Bühnenpartnerin Saskia Fischer in Leipzig und wir mussten nach Erfurt. Und da habe ich gedacht, das ist ja alles flach, wird schon kein Tunnel sein. Dann gelang es mir zum Glück noch kurz vor dem Tunnel, sich plötzlich eröffnenden Tunnel rechts ranzufahren. Da standen wir nämlich plötzlich vor dem Jagdbergtunnel, einer der längsten Tunnel in Deutschland. Und ich habe davor große Angst. Und ich nehme meine Angst ja auch sehr ernst. Und habe gedacht, nein, das ist eine Zumutung, ich fahre da nicht durch. Ich kann da nicht durchfahren. Wir standen mit Warnblinklicht auf der Standspur. Ich konnte da aber auch nicht mehr weg.
Du warst gescheut, richtig gescheut.
Ja, ja, ich stand da und dachte, geht nicht. Und dann wurde diskutiert und Saskia war schon ganz begeistert und rief immer, das kann uns keiner mehr nehmen, das kann uns keiner mehr nehmen. Was für eine Geschichte. Ich den Tränen nahe. Und auf einmal fing der Tunnel da oben drüber so eine Anzeige an zu blinken. Da dachte ich, na bravo, jetzt auch noch Stau im Tunnel, dann geht gar nichts mehr. Und dann hörte ich eine Ansage. Der BMW mit Hamburg, also es gibt auch sehr schöne andere Autos. Das Auto mit dem Hamburger Kennzeichen, würden Sie bitte entweder sich zur Notrufsäule begeben oder durch den Tunnel fahren? Ich schrie, um Gottes Willen, die meinen uns, was machen wir denn jetzt? Wo ist die Notrufsäule? Wo sind die Warnwesten? Und dann sind wir da hingestapft, 100 Meter zurück zur Notrufsäule und dann standen wir davor und guckten da rein. Und dann stand da medizinischer Notfall oder... wie heißt das andere?
Unfall?
Also, nee, mechanische, also irgendwie...
Ja. Fahrzeugpanne. Oder?
Fahrzeugpanne. Ich sagte, ist ja eigentlich beides nicht der Fall. Ich wollte mich auch nicht als medizinischen Notfall bezeichnen. Dann blökt mich dieses Ding an die beiden Tanten da vorne. Jetzt drücken Sie doch endlich mal auf den Knopf. Ich denke, beide Tanten, das gibt's ja wohl. Trotz meiner Panik war ich auch noch einen Hauch empört. Dann habe ich also auf medizinischer Notfall gedrückt. Saskia schrie immer, das kann uns keiner mehr nehmen. und filmte dabei. Und dann sagte
ich, glaube, es wird noch schlimmer. Die Geschichte wird immer schlimmer.
Das glaubt man gar nicht. Und es ist tatsächlich nicht erfunden. Dann sage ich, ich habe Angst. Ich kann nicht durch den Tunnel fahren. Knirsch, knirsch, knirsch. Die Polizei ist unterwegs. Oh Gott. Dann standen wir da auf der, Saskia rauchte schon eine nach der anderen, die hatte eigentlich aufgehört. Und dann ich am Weinen, am Lachen, ich konnte mich nicht entscheiden, dann kamen Polizeiwagen und einer, die stiegen dann aus, ein jüngerer Mann, ein älterer Herr und der schien mir sehr verständnisvoll, als ich dann sagte, ich habe so eine Angst, da durchzufahren. Sagt er, das kenne ich gut, meine Frau hat dasselbe Problem. Da war ich schon so froh, dachte ich, jemand, der sich auskennt. Und dann sagte ich, und was machen Sie denn? Da sagt er, dann sage ich der, die soll sich nicht so anstellen. Und dann meinte Saskia, das hilft bei der nicht. Und dann haben die sich
beraten. Bei dir.
Bei mir, ja. Dann haben sie sich beraten, haben sich in den Streifenwagen zurückgezogen. Und ich dachte, was soll jetzt passieren? Der Tunnel bleibt ja ein Tunnel. Dann kamen sie zurück und sagten, wir machen es jetzt folgendermaßen. Die Autobahn wird gesperrt. Sie fahren, sobald der Verkehr zum Erliegen gekommen ist, fahren Sie uns nach. Wir fahren hier über den Mittelstreifen, schlängeln uns lang und auf der anderen Seite fädeln Sie sich ein und fahren
umdrehen,
dann...
Umdrehen, mit anderen Worten.
Umdrehen, ja. Und ich hörte schon, ne, die Staumeldung. 4 Stunden Stau zwischen Erfurt und Leipzig vor dem Landsbergtunnel, oder wie das Ding da heißt.
Wegen zwei Tanten.
Wegen zwei Tanten. Gott. Und ich habe Blut und Wasser geschwitzt. Und dann war das, ich weiß nicht, ob hier sich noch mal jemand dran erinnert, ich habe den Film 10-mal gesehen, Speed, weil ich Keanu Reeves damals so geliebt habe. Ich weiß nicht, vielleicht kann sich jemand an den Schauspieler noch erinnern. Keanu Reeves in Speed. Da gibt es nämlich auch so eine Sequenz, da wird der Verkehr mit so nicht überholen Schildern, blink, 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 wird zurückgedrängt, also die überholen nicht. Dann entsteht eine Lücke im Verkehr, wo wir, also ich hinter dem Polizeiauto her, auf die andere Spur, auf der anderen Seite passierte dasselbe. Es gab überhaupt keinen Stau, es wurde nur kurz der Verkehr verlangsamt. Und wir konnten gegenüber die Ausfahrt nehmen und dann schön über die Landstraße tunnelfrei nach Erfurt fahren.
Wie lange braucht man? Ja.
Ja, nachher ist dann alles eine Anekdote.
Wollte ich gerade fragen, wie lange braucht man, um sich von so einem Erlebnis zu erholen?
Also das steckte mir dann schon ganz schön in den Knochen, aber da wir abends dann wieder auf der Bühne standen, da war es dann schon eigentlich eine Anekdote. Also ich konnte, weil Saskia auch ja mitgefilmt hatte, und da konnte ich das dann schon, ich bin das mittlerweile ja leider gewohnt, dass ich habe meine Ängste immer thematisieren müssen, auch weil sie mir so oft, ich musste mich erklären, wenn irgendwas nicht ging, wenn ich wieder nicht in den 10. Stock konnte oder so. Und insofern habe ich ja schon einige Situationen erlebt, das war nun wirklich besonders heftig, wo ich nachher dann eigentlich auch versuchen musste, darüber zu lachen, weil es ja eigentlich auch nicht wirklich komisch ist.
Nee, ich wäre gestorben vor Peinlichkeit. Ja,
ja, das habe ich mir früh abgewöhnt. Weil
das
ich hatte,
toll, das kann man
ja, aber weißt du, ich hab ganz früh angefangen, ganz offensiv mit der Angst umzugehen. Und dann sagen wir alle, oh, das ist ja toll, dass du so dazu stehst. Letztlich war ich nur zu feige, die Angst auszuhalten. Und ich war selbstbewusst genug zu sagen, ich möchte das vermeiden, helfen Sie mir gefälligst dabei. Aber ich war nicht selbstbewusst zu sagen, ich fahre durch den Tunnel oder ich fahre in den 10. Stock. Also letztlich hat mir diese Überredungskunst, die Vermeidungskunst hat nur dazu geführt, dass die Angst immer mehr und mehr Raum in meinem Leben bekommen hat.
Und auch wenn du dich rauswagst, wie zum Beispiel zu Heidi Klum oder nach
das
Wacken.
Das war keine irrationale Angst.
Lass mich. Ja. Nach Wacken oder du besuchst auch einen Club in New York für heterosexuelle Frauen, die neugierig sind. Also du gehst hin, aber brichst auch danach, also ziemlich schnell ab. Weil dann die Angst zurückkommt?
Nee, also es ist tatsächlich ja so, dass ich zwei Sorten von Angst habe in meinem Leben. Die irrationale Angst, die pathologische Angst, Tunnel, Höhe, alles Mögliche. Und die normale Angst, die wahrscheinlich jeder hätte, wenn er irgendwie ins Eisbad steigt oder auf Heidi Klum zuläuft oder nachts allein in Chinatown ist. Das ist ja nicht pathologisch, würde ich mal sagen.
Nein.
Das sind Sachen, da überwinde ich mich so wie... Da fällt es mir so wie jedem anderen schwer, das zu machen. Oder Soho. Ich habe ja im Impro-Theater in New York habe ich eine Bettpfanne gespielt. Eine Bettpfanne mit Heimweh nach Deutschland.
Das habe ich sehr bewundert.
Das ist ja auch eine Mutprobe.
Ja.
Die
hast du doch nicht abgebrochen.
Die habe ich nicht abgebrochen. Ich glaube, die erinnern sich heute noch an mich.
Ja, okay.
Sage ich mal in aller Unbescheidenheit. Aber ich muss es noch ganz kurz sagen. Ganz kurz. Die Brooklyn Bridge habe ich nicht geschafft. Also ich bin nach 200 Metern
umgekehrt. Wegen der Höhenangst.
Weil ich, genau, also insofern habe ich zwei Sorten von Mut in meinem Leben und von Angst.
Ich würde wahnsinnig gerne noch mit dir weiterreden.
Ja, machen wir doch.
Aber,
ich stelle es gar nicht.
Dafür den Zuschauern geht es genauso. Und ansonsten, viele Fragen, die ich gestellt hätte, werden in dem Buch beantwortet. Vielen Dank für den Besuch. Wir kennen uns nicht gut, aber wir kennen uns schon lange, deswegen das Du. Viel Erfolg.
Ich danke dir.